wie bekomme ich eigentlich mein Konto wieder ins Plus? Hallo und herzlich willkommen bei Moneymates. Ich bin Tina Zeinlinger und mit mir heute im Studio ist Philipp.
Hi Tina.
Philipp, also wenn ich dich frage, welches Wort verbindest du zuerst mit Schulden? Woran denkst du da?
Bei mir ist es erstmal kein Wort, sondern tatsächlich eher ein Name. Und zwar muss ich dann immer sofort an Peter Zwegert denken, der bei RTL diese Sendung gemacht hatte. Aber nein, ich denke natürlich auch an sowas wie, ja, einfach eine maximale emotionale Belastung, dass man nicht mehr aus diesem Sumpf auch rauskommt, dass man wirklich auch hinterher schauen muss, ja, wie schaffe ich es überhaupt, über die Runden zu kommen und ja, auch die Leute, wo ich mir das Geld geliehen habe, noch irgendwie meine Schulden zu begleichen. Das ist natürlich eine maximale Belastung.
Also ich sehe das ähnlich. Bei mir sind Schulden auch wirklich, wirklich negativ behaftet, würde ich sagen. Also ich denke da auch immer an Existenzängste, wie schaffe ich es, das zurückzubezahlen. Also ich bin noch überhaupt kein Fan von Geldleihen, also selbst wenn es von Freunden ist. Mir ist es immer furchtbar unangenehm, auch wenn es jetzt nur irgendwie Kleingeld für einen Automaten oder so ist. Also ich mag das echt überhaupt nicht.
Ja, ich auch nicht, also.
Ja, das Problem daran ist, es gibt leider wirklich sehr, sehr viele Menschen, die Schulden haben. Oder vor allem in jungen Jahren gibt es immer mehr Leute, die Schulden anhäufen. Und genau darauf wollen wir heute mal einen Blick werfen.
Genau, und das können so Sachen sein wie ein Kredit für die Autoreparatur, eine 0% Finanzierung für die neue Waschmaschine oder auch ja einige schnelle Ratenkäufe bei Versandhändlern. Das gibt's ja auch, ist ja alles kein Problem, denken viele. Doch wenn der Arbeitgeber plötzlich kündigt oder Trennung, Krankheit oder unerwartete Ausgaben dazukommt, dann reicht nun mal das monatliche Einkommen nicht mehr aus, um die Schulden bezahlen zu können. Die Folge, Mahnungen flattern ins Haus und eine Kontopfändung steht an. Der Vermieter droht mit Kündigung und alles ganz schön unschön.
Ja, klingt alles wirklich krass, aber wie schon gesagt, das passiert immer mehr jungen Leuten. Ich habe auch mal da ein paar Zahlen rausgesucht und zuletzt sind wirklich sehr, sehr viele, vor allem junge Leute, in die Schuldenfalle geraten. Also aktuell sind circa 6,7 Millionen der Deutschen über 18 Jahre verschuldet. Und während die Zahl der Überschuldeten insgesamt rückläufig ist über alle Bevölkerungsgruppen hinweg, sieht man genau in dieser Gruppe der unter 18, unter 20-Jährigen, dass da die Schulden tatsächlich immer mehr zunehmen.
Ja, und mit dem Schuldenexperten Johann Tillich, der auch Vorstand vom Verein Existenzsicherung in Karlsfeld, also in Bayern ist, haben wir uns die private Schuldenlage der jungen deutschen Bevölkerung mal etwas genauer angesehen. Und seine Ergebnisse, ja, die fand ich auch echt ziemlich erschreckend.
Mittlerweile befinden sich sehr viele junge Menschen in der Schuldenfalle. Dies ist allerdings eine sehr bedenkliche Entwicklung. Denn nicht nur Jugendliche, sondern auch junge Erwachsene laufen Gefahr, Schulden anzuhäufen. Aktuell liegt der Anteil junger Menschen, die sie verschulden, bei ca. 70%. Die 20- bis 25-Jährigen haben durchschnittlich 7.500 Euro Schulden. Das bedeutet natürlich auch, dass viele dabei sind, die sich bei uns melden, die Schulden zwischen 20.000 und 40.000 Euro angehäuft haben. Bedenklich ist natürlich auch die Entwicklung, dass zwischen den 14- und 24-Jährigen schon ca. 69% Schulden in irgendwelcher Form haben. Das ist natürlich dadurch entstanden, dass sehr viele digitale Verlockungen vorliegen und Jugendliche auch versuchen, mit den Altersgenossen mitzuhalten, was oft sehr teuer ist. Das können teure Klamotten sein, Handys und alles Mögliche, was so angeboten wird.
Ja, und wir haben jetzt eben Herrn Tillich gehört und ehrlich gesagt gibt es da zwei Punkte, die mich ein bisschen skeptisch machen. Also erstens mal die Zahl, die er genannt hat, das ist leider eine viel zu geringe Zahl. Also es gibt eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer, weil tatsächlich nur die Menschen in die Statistik eingehen, die auch einen Schuldnerberater aufsuchen.
Also es ist noch viel schlimmer eigentlich.
Genau, also wahrscheinlich ist die Zahl oder ziemlich sicher ist die Zahl der Leute, die wirklich überschuldet sind, noch um einiges höher, weil wirklich nur die Menschen, die zu so einer Schuldnerberatung hingehen, in der Statistik eben erfasst werden. Also das ist der Punkt eins, wo ich mir denke, uiuiui, es könnte wirklich ein großes Problem da geben. Und der zweite Punkt, den ich bei Herrn Tillichs Aussage vielleicht auch dich mal, Philipp, fragen wollen würde, was du dazu sagst, ist, dass er meint oder eben in seiner letzten Aussage meinte, dass vor allem teure Klamotten, Handys und dieser ganze Hightech-Kram dazu führt, dass die jungen Menschen verschuldet sind. Und ich finde irgendwie, das rückt uns ein bisschen in ein falsches Licht.
Ja, das klingt halt so total nach einem Klischee. Ja, die jungen Leute, die nur für Saus und Braus Geld ausgeben und ja, dafür auch mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich haben. Das klingt für mich so ein bisschen nach, ja, das Klischee des undurchdachten jungen Menschen.
Genau, wobei ja eigentlich vielleicht ganz andere Dinge dafür ausschlaggebend sind. Und genau damit habe ich Herrn Tillich auch nochmal konfrontiert und ich würde sagen, wir hören mal rein.
Dann kommen natürlich auch die Lebenshaltungskosten dazu, die auch nicht billiger sind, sondern immer teurer werden. Und die Einkommen steigen ja zurzeit nicht so, dass sie mit den Lebenshaltungskosten und der Inflation mithalten können. Wichtig ist natürlich auch, dass von den Banken auch Kreditkarten angeboten werden, die natürlich auch bis zu 2, 3, 4, 5.000 überzogen werden können und mit teuren Zinsen bis zu 16% zurückgezahlt werden müssen. Und das nächste ist auch, dass viele mit Lastschriften arbeiten und dann teilweise übersehen, dass das Konto nicht gedeckt ist, wodurch wieder hohe Kosten der Banken anfallen oder auch Rücklastschriftgebühren. Und der nächste Weg ist, dass man dann auch sehr schnell in den Dispo bei den Banken rutscht, der teilweise auch mit 10-12% Zinsen zurückgezahlt werden muss. Man kann nicht sagen, dass die Jugendlichen zu viel Geld ausgeben, sondern man muss davon ausgehen, dass sie irgendwann den Überblick über ihre monatlichen Ausgaben verlieren. Und man kann deswegen nur empfehlen, auf alle Fälle, wenn man hier in eine neue Wohnung startet, einen neuen Lebensabschnitt hat, ein Haushaltsbuch zu führen, wo drin steht, welche Ausgaben sind notwendig und worauf muss ich aufpassen.
Gut, also Herr Tillich meint jetzt auch, Lebenserhaltungskosten sind natürlich auch ein richtig großer Kostenfaktor für junge Menschen und auch, dass man den Überblick verliert. Der Grund dafür liegt, denke ich, vielleicht auch ein bisschen daran, dass man ja immer mehr bargeldlos bezahlt heute. Also jeder kennt so eine EC-Karte, vor allem kontaktlos ist einfach richtig schnell irgendwie an der Kasse mal hergezeigt. Dann PayPal, können Sie einfach Unsummen an Geld per E-Mail versenden. Ratenkäufe sind möglich, die ganzen Trading-Apps auch per Klick einfach mal ein paar Aktien eingesackt.
Da verliert man ja schnell den Überblick halt, ne?
Ja, und dann kommen auch noch die ganzen Lastschriften dazu. Also Netflix, Spotify, Fitnessstudio wird ja teilweise auch über Lastschrift abgebucht, zumindest bei mir. Und Herr Tillich meint, wenn man da irgendwie trotzdem einen Überblick bewahren möchte, soll man ein Haushaltsbuch führen. Also ja, finde ich jetzt ein bisschen altbacken. Ich persönlich habe keins. Philipp, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich finde auch, das klingt so ein bisschen konservativ, aber an sich wäre die Idee ja ganz gut, einfach mal zu sehen, ja, was hat man so im Monat für Ausgaben, einfach mal so einen kompletten Kassensturz zu machen, aber ich selber mache das dann auch nicht, obwohl es sinnvoll wäre sicherlich. Da ist man vielleicht ein bisschen zu bequem und ja, es zeigt natürlich dann auch so ein bisschen so die eigene Situation, dass man darauf nicht angewiesen ist. Und ja, das ist halt natürlich schon eine privilegierte Situation, die man dann hat.
Genau, ich glaube, das ist bei mir auch so der Hauptfaktor, warum ich selbst kein Haushaltsbuch habe, weil ich, glaube ich, einfach in der privilegierten Situation bin, dass ich jetzt nicht jeden Cent im Moment umdrehen muss oder Angst haben muss, dass ich sofort ins Minus rutsche. Also klar, ich muss zugeben, jetzt vor allem nach dem Umzug, ich bin ja umgezogen in eine größere Wohnung, in eine teurere Wohnung, habe jetzt auch Stunden reduziert durchs Studium, da wird es natürlich auch bisschen knapper mit dem Geld und da habe ich jetzt tatsächlich auch öfter mal aufs Konto geguckt, aber ein Haushaltsbuch habe ich tatsächlich noch nicht.
Aber vielleicht bald.
Ja, mal gucken. Und weil das eben so richtig schnell passieren kann, dass man eben ins Minus gerät, haben die Experten auch einen eigenen Begriff dafür geschaffen, wenn das passiert. Und die nennen das die Schuldenfalle. Und in der Schuldenfalle steckt man, ja, so eben die Begriffsdefinition dann, wenn man überschuldet ist. Also natürlich super, ein Wort wird erklärt wieder mit einem gleichen Wort. Und deswegen haben wir nochmal Herrn Tillich gefragt, was denn eigentlich überschuldet bedeutet.
Was bedeutet überschuldet? Überschuldet bedeutet, dass die Ausgaben im Monat höher sind als die Einnahmen. Wenn die Ausgaben geringer sind als die Einnahmen, dann nennt man das verschuldet. Und hier ist eigentlich der wichtigste Punkt, wenn man merkt, dass man überschuldet ist, dass man mit den monatlichen Einnahmen die Ausgaben nicht mehr bezahlen kann und das Minus immer weiter aufläuft. Hier ist der Zeitpunkt eben zu reagieren und eine Schuldenberatungsstelle aufzusuchen, um hier eine Lösung zu bekommen oder eine Überschuldung zurückzuführen oder zu vermeiden.
Gut, also Ich würde mal zusammenfassen, überschuldet heißt irgendwie, dass der Schuldenberg immer weiter anwächst. Also, dass die Ausgaben kontinuierlich höher sind als deine Einnahmen. Das heißt, du kommst da eigentlich aus eigener Kraft nicht mehr raus. Und deswegen empfiehlt Herr Tillich die Schuldnerberatung. Hui, also ich glaube, mir wäre das unangenehm.
Ja, ich kann es total verstehen. Da gehört ja auch schon viel zu, sich erstmal einzugestehen, okay, ich habe ein Problem, und dann sich Hilfe zu suchen, damit offen umzugehen. Also ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Und ja, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, die Dunkelziffer der überschuldeten Menschen, die wird noch viel höher sein. Und damit hängt das wahrscheinlich auch total zusammen. Einfach, weil es ja so eine krasse Überwindung kostet, mit der Situation umzugehen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wurden die erfolgreichsten Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Zeit eigentlich zu dem, was sie sind? Was sind ihre Erfolgsgeheimnisse? Hören Sie mit uns hinter die Kulissen in Chefgespräch, Deutschlands erstem True Success Podcast. Meine Wirtschaftswoche-Kollegin Varinia Bernau und ich, Konrad Fischer, gewähren Ihnen exklusive Einblicke in Unternehmen und die Menschen dahinter, analysieren faszinierende Lebensläufe und vermitteln wertvolle Karrieretipps. Hören Sie rein. Chefgespräch auf vivo.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herr Tillich selbst ist natürlich Schuldnerberater. Also jetzt könnte man sagen, klar, dass er das empfiehlt. Der will ja auch irgendwie Geld machen. Aber tatsächlich, es gibt auch sehr, sehr viele kostenlose Angebote.
Ja, wir haben mal recherchiert, und deutschlandweit gibt es halt mehr als 1400 anerkannte Schuldnerberatungsstellen. Also mich hat diese hohe Zahl dann doch überrascht. Dort kann sich dann jeder betroffene Verbraucher kostenlos beraten lassen. Träger dieser Einrichtungen sind meist gemeinnützige Organisationen wie Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie oder auch das Deutsche Rote Kreuz. Und ja, auch die Verbraucherzentralen und Kommunalstellen bieten solche Schuldnerberatungen an.
Genau, und die Schuldnerberater dort sind auch wirklich professionell ausgebildet. Also ich würde mal denken, wenn ich jetzt zur Caritas gehe oder zu irgendeiner kirchlichen Einrichtung, würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten, dass das dort die totalen Finanzexperten sind, aber die holen sich halt wirklich tatsächlich so professionell ausgebildete Berater dazu. Also da kann man schon mit einer guten Dienstleistung rechnen. Und ansonsten kann man sich natürlich auch direkt selbst von einem spezialisierten Anwalt beraten lassen. Das kostet natürlich dann halt Geld, und ich sage mal, im Durchschnittsfall wird halt einfach so eine 0815, sage ich mal, Schuldnerberatung auch ausreichen, die dann eben auch kostenlos ist.
Und ist ja auch klar, ich meine, wenn das Konto ja erstmal im Minus ist, dann nimmt man ja ungern nochmal extra mehr Geld auf, um überhaupt aus dieser Schuldenfalle rauszukommen. Also da sind diese kostenlosen Angebote ja durchaus sehr gut für diese Leute.
Genau, und was auch noch ganz praktisch ist, ich habe ja angesprochen vorhin, dass mir es persönlich zumindest wirklich unangenehm wäre, da meine ganzen finanziellen Details irgendwie preiszugeben und auch meine Situation irgendwem Wildfremden zu erzählen. Und tatsächlich ist es so, man kann vorab so einen ersten Online-Termin vereinbaren, der auch wirklich anonym ist. Also da werden dann weder Details weitergegeben, irgend von wem anderen noch weiter bearbeitet. Man muss auch nicht mal seinen Namen da eben angeben, sondern einfach nur ein Pseudonym, oder bleibt halt wirklich unerkenntlich. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Wichtig ist halt nur, wenn man irgendwann einen persönlichen Termin haben möchte, was natürlich empfehlenswert wäre, ist es, dass man sich da wirklich früh genug meldet. Ist natürlich auch immer schwer, das einzuschätzen, wie tief stecke ich jetzt schon drin. Aber es gibt tatsächlich Wartezeiten von mehreren Monaten, Wochen, und deswegen wirklich, wenn ihr das Gefühl habt, okay, es wird knapp, dann wirklich so schnell wie möglich irgendwie Hilfe suchen.
Ja, etwas schneller geht es natürlich in wirklich dringenden Fällen. Also zum Beispiel, wenn der Verlust der Wohnung droht oder wenn ein Konto oder Gehaltsfindung eventuell ansteht, dann gibt es natürlich auch schon mal kurzfristige Hilfe. Aber es sind dann wirklich diese Extremsituationen.
Ja, genau. Und uns stellt sich jetzt natürlich auch irgendwo so die Frage, was passiert eigentlich bei so einer Schuldnerberatung? Also das Geld für mich bezahlen, wären die ja schlecht. Ja, das stimmt. Aber wie helfen die mir eigentlich? Und das haben wir auch nochmal Herrn Tillich gefragt.
Man wird natürlich zuerst versuchen, wenn kleinere Raten da sind und die Schufa sauber ist, ein Darlehen zusammenzubekommen, um die kleinen Raten zusammenzufassen und eine bessere Rate zu erhalten. Sollte dies nicht möglich sein, wird man versuchen, mit allen Gläubigern einen außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan zu erstellen. Das bedeutet, wenn die ganzen Gläubiger diesem außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan zustimmen, werden für 3 Jahre Raten an die Gläubiger bezahlt und die Restschuld danach erlassen. Sollte dies nicht funktionieren, gibt es immer noch die Möglichkeit, eine Verbraucherinsolvenz durchzuführen. Was bedeutet, dass das pfändbare Einkommen für 3 Jahre an einen Insolvenzverwalter abgetreten wird, der die Gläubiger bezahlt und nach 3 Jahren alle Restschulden erlassen sind.
Okay, also das sind jetzt im Groben mal so 3 Möglichkeiten, die man hat. Nummer 1 wäre, man versucht aus seinen ganzen Mini-Krediten, die man schon aufgenommen hat für, keine Ahnung, Fernseher, Waschmaschine und so weiter, einfach ein großes Darlehen zu basteln, weil dann eben auch die Konditionen besser sind und man dann die Raten schneller und billiger abzahlen kann.
Ja, Nummer 2 ist halt die außergerichtliche Schuldenregulierung. Dafür erarbeitet der Schuldner zusammen mit seinem Schuldnerberater, Anwalt oder Steuerberater einen Schuldenbereinigungsplan, so heißt der Spaß. Darin ist dann festgelegt, welche Forderungen er in welchem Zeitraum bezahlen kann. Also schon sehr individuell zusammengestellt. Gläubiger können im Rahmen eines solchen Plans eine Einmalzahlung, was die meisten wahrscheinlich eher nicht können, oder Raten erhalten, wenn sie dafür einen Teil der Schulden erlassen. Der Haken an der Sache ist, diesem Plan müssen aber alle Gläubiger zustimmen. Meldet sich nur einer von denen nicht, ja, dann platzt der Deal und es wird leider nichts mit der Schuldenregulierung. Einigen sich dann alle Beteiligten, wird der Vergleich schriftlich festgehalten und der Betroffene ist am Ende schuldenfrei, nachdem er den Plan umgesetzt hat.
Genau, also könnte ein bisschen kompliziert werden, wenn man sich eben nicht wirklich mit allen 100% einig ist. Und als Nummer 3 bleibt dann noch die sogenannte Verbraucherinsolvenz. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen krass, ist aber eigentlich eine ganz, ich sag mal nicht gute Sache, aber es ist okay. Ja, und diese Verbraucherinsolvenz, die funktioniert so, dass man quasi 3 Jahre lang den Teil, den pfändbaren Teil seines Einkommens an einen Treuhänder bezahlt und der tilgt dann mit diesem Geld eben meine Schulden. Und wer das Verfahren durchläuft, der muss währenddessen arbeiten oder sich eben um einen Job kümmern. Also man kann das nicht einfach so machen, natürlich, weil man Einkommen braucht. Und neue Schulden darf man während diesen 3 Jahren auch nicht aufnehmen. Aber nach 3 Jahren sind dann eben alle Schulden getilgt.
Okay, Tina, was heißt denn das jetzt? Was ist denn jetzt der pfändbare Anteil? Wie viel darf da gepfändet werden?
Ja, also dafür gibt es mal so eine Regel und die besagt, wenn man jetzt keine Kinder hat, dann muss man mindestens 1.260 Euro netto verdienen, dass man überhaupt etwas pfänden kann, also dass dieser Treuhänder überhaupt Geld von dir bekommt. Das Ganze funktioniert dann so, dass pro 10 Euro, die du über diese 1.260 Euro verdienst, werden dann 5,15 Euro an diesen Treuhänder weitergeleitet. Und ich habe mir das Ganze mal für ein Einkommen von 2.000 Euro netto durchgerechnet. Und da wäre es so, dass man 523 Euro im Monat pfänden kann. Also 523 Euro von 2.000 Euro wäre dieser Betrag, mit dem du deine Schulden bzw. der Treuhänder deine Schulden am pfänden kann.
Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel als Studierender, ich habe ein geringes Einkommen von unter 1.260 Euro, dann gilt es als nicht pfändbar.
Genau, okay. Dann hast du diese Möglichkeit nicht. Ist natürlich für dich in dem Moment nicht so toll, sage ich. Aber das hat damit zu tun, dass man natürlich auch mit so einem Mindestbetrag rechnet, den jeder Mensch zum Leben braucht. Ich würde sagen, wir sehen schon, der Weg aus der Schuldenfalle ist da echt ein bisschen kompliziert und tricky, vor allem eben für Geringverdiener. Und das Problem natürlich, es sind natürlich meistens Geringverdiener, die in dieser Schuldenfalle festsitzen.
Ja, deswegen ist es natürlich auch am besten, überhaupt gar keine Schulden zu machen. Dafür muss man bei einigen Sachen natürlich etwas aufmerksamer durchs Leben gehen. Also vor allem die sogenannten Konsumschulden lassen sich ja leicht vermeiden. Was diese Konsumschulden sind und wie man sie vermeidet, das hat uns Herr Tillich verraten.
Gerade in der heutigen Zeit lauern überall Schuldenfallen. Das sind hauptsächlich Konsumschulden, die hier gemacht werden. Denn es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, fast alles auf Raten zu kaufen. Möbel, Auto, Handy, Laptop, Fernseher, Stereoanlagen und so weiter. Es wird natürlich auch verführerisch durch die Firmen gemacht, die mitteilen, Kauf mit 0% Zinsen, was nicht richtig ist, denn sonst müssten Sie gar keinen Darlehensvertrag abschließen. In diesen Fällen zahlt die Firma die Zinsen an eine Bank und Sie schließen dort einen Darlehensvertrag ab, müssen dann die Raten zahlen und das, was Sie kaufen, gehört erst nach Rückzahlung der kompletten Schulden Ihnen. Und man muss auch bedenken, wenn man ein Auto auf Raten kauft, ist das Auto, wenn es neu ist, nach dem Kauf mittlerweile ein Drittel weniger wert, als sie bezahlt haben. Das heißt, der Einzige, wo sich darüber freut, ist der Händler und die Banken, da beide hier Gewinn machen.
Also Konsumschulden, wie der Name schon sagt, da geht es um Konsumgüter, also irgendwie, wie gesagt, ein Fernseher, eine Waschmaschine oder sowas. Und ich persönlich, ich finde das irgendwie schon krass, irgendwie einen Kredit für einen Fernseher aufzunehmen. Also ich könnte mir das nicht so gut vorstellen.
Ja, ich auch nicht. Also, aber da sind wir wieder beim Punkt, wenn man irgendwie in der Situation ist, dass man sich darum keine Gedanken machen muss, hey, kann ich mir jetzt die neue Waschmaschine kaufen, dann hat man da irgendwie leicht reden. Aber gerade wenn man in einer Situation ist, wo man wenig Einkommen hat, wenig Ersparnis hat und nur mal eine neue Waschmaschine braucht und keine Lust hat, jedes Mal zum Waschsalon zu rennen, dann muss man halt vielleicht schon Schulden aufnehmen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Genau, und da locken ja dann auch oft diese Elektromärkte mit dieser 0% Finanzierung. Also man zahlt dann wirklich nur den Preis zurück, den die Waschmaschine auch gekostet hat. Also keine Zinsen, macht das Ganze natürlich irgendwie noch verlockender. Das Problem ist natürlich, auch diese kleinen Kredite häufen sich irgendwann an. Und wie Herr Tillich vorhin schon gemeint hat, ich glaube, man verliert da auch echt schnell den Überblick.
Okay, ich meine jetzt, wir sehen gerade, die Zinsen sind gerade auf dem absoluten niedrigsten Niveau. Wäre es da nicht vielleicht auch gut, wenn ich mich jetzt für etwas verschulde, für eine Immobilie zum Beispiel oder ja, wenn es sein muss, auch für ein neues Auto? Ich meine, billiger als jetzt wird das Geld wahrscheinlich ja nicht mehr werden.
Ja, und genau das habe ich Herrn Tillich auch gefragt, weil ich mir eben auch dachte, so billige Kredite wie jetzt gibt es ja nie, macht das Ganze natürlich auch verlockend, vor allem wenn es um Investitionen geht, die vielleicht langfristig gedacht sind. Und deswegen haben wir an Herrn Tillich auch nochmal die Frage gestellt, gibt es denn nicht auch gute Schulden?
Natürlich gibt es die sogenannten guten Schulden. Das sind die sogenannten Investmentschulden. Das bedeutet, ich kaufe für mich oder die Familie eine Immobilie, sei es eine Wohnung oder ein Haus, um darin zu leben und Mieten zu sparen. Eine gesunde Finanzierung findet dann statt, wenn ich mindestens 20% Eigenkapital habe und auch die Kaufnebenkosten wie Notar, Grundsteuer und Makler bezahlen kann. Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Rückzahlung der Rate monatlich bei zwischen 5% und 6% Zins und Tilgung, die sogenannte Annuität, beträgt. Nur das ist eine gesunde Finanzierung. In vielen Fällen, die uns vorliegen, haben Banken zum Beispiel 1% Zins und 1% Tilgung angeboten. Davon sollte man dringend die Finger weglassen, da die Rückzahlung sehr lange dauert und sehr teuer ist.
Ja, was Herr Tillich sagt, das ist ein absolut wichtiger Punkt und meine Frau und ich haben uns vor kurzem auch eine Immobilie gekauft und da muss man sich diese Fragen ja auch alle stellen. Man möchte ja nicht, dass man in einigen Jahren, wenn Veränderungen anstehen, Familienplanung oder keine Ahnung, vielleicht bricht ein Gehalt weg, man weiß alles nicht, dann will man ja nicht vor dem finanziellen Ruin stehen und dementsprechend muss gerade so eine große Entscheidung wie ich verschulde mich für eine Immobilie ja wirklich sehr gut überlegt sein. Da müssen ja wirklich alle Finanzierungskonditionen passen, damit ich nicht in ein paar Jahren ja da stehe und eben in die Überschuldungsfalle tappe.
Ja, genau. Also ich glaube, ich würde das irgendwie so zusammenfassen, wenn es wirklich ein langfristiges, sicheres Investment ist und man gute Finanzierungskonditionen hat, dann können Schulden auch eine gute Sache sein. Und wo das nicht so aussieht, das meint Tillich, das ist der Fall bei Kredite für Aktien. Also ja, das gibt's wirklich. Ich wusste das tatsächlich gar nicht. Schande über mich. Und Herr Tillich hat dazu aber ganz klar gesagt, Finger weglassen sollte man von Krediten und Aktien und sonstigen Anleihen, weil das eben spekulative Anlageprodukte sind und viele haben dadurch schon ihr gesamtes Geld verloren und hohe Schulden eben bei der Bank hinterlassen. Also Finger weg von Krediten für Aktien.
Genau, da sagt man natürlich immer nur das investieren, was man auch als Verlust verschmerzen könnte.
Gut, das war jetzt sehr die Verbraucherperspektive, aber mir als Volkswirtin stellt sich da auch irgendwie so die Frage, was ist eigentlich mit den Staaten? Also wir sehen ja seit Jahren, dass sich die wirklich sehr, sehr stark verschulden. Die meisten können ihre Schulden wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren noch gar nicht mehr abbauen und es interessiert aber keinen. Also klar schon, Anleihen werden dadurch irgendwie teurer, die Bonität der Staaten ist nicht mehr so gut, wenn die sich verschulden. Klar, aber de facto ist es so, der Staat kann sich immer weiter und weiter und weiter verschulden. Und bei Verbrauchern funktioniert das ja nicht, weil irgendwann, keine Ahnung, kommt eben der Insolvenzverwalter und dein Einkommen wird gepfändet. Und genau damit habe ich Herrn Tillich auch nochmal konfrontiert und wollte einfach von ihm wissen, warum darf der Staat so viele Schulden machen und wir als Verbraucher nicht?
Der Staat hat mehr Möglichkeiten, an der Einnahmeschraube zu drehen, durch Steuererhöhungen, Abgabenerhöhungen, sonstige Möglichkeit, hier Geld in die Kasse zu bekommen, um seine Zinsen bezahlen zu können. Und somit ist der Staat nicht überschuldet, sondern nur verschuldet. Der kleine Verbraucher hat keine Möglichkeiten, sein Gehalt den Ausgaben anzupassen und zum Chef zu sagen, Chef, ich habe höhere Ausgaben, gib mir bitte 20% mehr Gehalt, dann klappt es ja schon wieder. Das muss man natürlich auch hier berücksichtigen. Und deswegen muss man auch versuchen, seine eigenen Schulden herunterzufahren.
Tja, und jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, wir als Verbraucher sitzen ja irgendwie so am kürzeren Ast. Die Staaten haben etwas vorteilhafte Situation, um Schulden zu machen. Aber naja, so funktioniert es nun mal. Und ja, ich hoffe natürlich, dass jetzt am Ende der Folge wir allen das nötige Rüstzeug so gegeben haben auch, um erstmal vielleicht sich zu überlegen, ja, muss ich Schulden machen? Und wenn es vielleicht doch dazu gekommen ist, ja, wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus? Vor allem, wenn es halt wirklich brenzlig wird und meine Einnahmen nicht mehr die Ausgaben decken.
Ja, also wir haben ja ein paar Tipps präsentiert, wie ihr euch da Gedanken drüber machen könnt, auch wie dann so eine Schuldnerberatung abläuft, was für Angebote gibt und so weiter. Und vielleicht habt ihr ja noch selbst ein paar Tipps oder gute Anlaufstellen, wo man eben hingehen kann, wenn man eben sein Konto schon in den Miesen hat. Und ansonsten schreibt uns eben gerne auch eure persönliche Meinung zu Schulden. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch viele Menschen, die das anders sehen als wir beide, für die Schulden aufnehmen vielleicht gar kein Problem ist, vor allem wenn man eben noch jung ist, einen langfristigen Zeitraum eben zur Verfügung hat, diese Schulden zurückzuzahlen. Und wie gesagt, die Zinsen sind so günstig wie nie. Also wenn ihr dazu irgendwie Argumente oder Meinungen habt, schreibt uns die gerne auf den üblichen Kanälen. Die Kontaktdaten gibt es wie immer auch in den Shownotes.
Ja, und zum Schluss gibt es noch ein Geldanlagetipp von unserem wundervollen Kollegen Yannick Deters.
Also dranbleiben lohnt sich wie immer jedenfalls. Und von uns war es das aber für heute. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Moneymates. Servus, Pfirti und Baba.
Heute geht es um Mittelstandsaktien und das aus gegebenem Anlass. Denn in der Vivo gibt es diese Woche noch mehr Mittelstand als sonst schon. Unser Sonderheft über die deutschen Weltmarktführer ist seit gestern im Handel. Das also als kleine Leseempfehlung vorab. Und jetzt zu der Frage, wie ich als Anleger vom guten, soliden deutschen Mittelstand profitieren kann. Viele der sogenannten Small Caps sind an der Börse attraktiv bewertet, teilweise mit einem KGV zwischen 10 und 15, also recht niedrig, und sie bieten attraktive Dividenden. Frage ist jetzt, worauf sollte ich bei meiner Entscheidung achten? Vor allem drei Punkte. Eine niedrige Verschuldung, ein starkes Umsatzwachstum und möglichst hohe Profitabilität. In Deutschland gibt es zwei Indizes für Mittelstandsaktien, den MDAX, das steht für Mid-Cap DAX, und den S-DAX, also Small-Cap DAX. Der MDAX beinhaltet die 50 Unternehmen, die nach Umsatz und Marktkapitalisierung auf den DAX folgen. Dort ist auch Zooplus dabei, der Online-Shop für Haustiere, der in Kürze von einem Finanzinvestor übernommen wird. Der hat seinen Aktienkurs im vergangenen Jahr um sage und schreibe 226% gesteigert. Das toppt nur noch der Werkstoffspezialist TVA Tepla. Ihr merkt, das sind alles oft Namen, die man noch nicht so oft gehört hat. TVA Tepla, der hat es im S-DAX auf rund 250% Wachstum gebracht. Der S-DAX umfasst die 50 nächstkleineren Aktiengesellschaften, also hinter dem MDAX. Ein sehr interessanter Fonds ist der Alpha Star Dividenden. Der wirbt damit, den DAX in den Schatten zu stellen. Und tatsächlich, er ist dem Leitindex seit Ende 2019 vorausgeeilt. Marschroute der Chefs des Fonds: keine Autokonzerne, keine Banken und keine Lufthansa, sondern Familienunternehmen und eben Mittelständler, die von den größten Fonds nicht so berücksichtigt werden. Seit der Erstauflage des Fonds vor 5 Jahren hat er um 56% zugelegt. Viele Unternehmen in dem Fonds stammen aus dem Software- und dem Technologiebereich. Und es stimmt, die Firmen sind eher unscheinbar und nicht so in der Öffentlichkeit. Die bekanntesten sind vielleicht noch das Batterieunternehmen Varta und Lifehight, die Firma für Haushaltswaren. Software, klar, ist natürlich hoch im Kurs, wisst ihr selbst. Secunet, ein Essener IT-Unternehmen, hat seit Jahresbeginn rund 80% zugelegt. Fast alle der Softwarefirmen aus dem Alpha Star Dividenden haben in diesem Zeitraum ein zweistelliges Plus. Mittelstandsfonds und ETFs bieten natürlich auch viele andere Fondsanbieter, die will ich euch nicht vorenthalten. Zwei Beispiele, etwa Xtrackers Germany Mittelstand und Midcap ETF, also ist ein ETF, oder auch Rivertree Equity German Mittelstand. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Einblick in die Welt der Mittelstandsaktien geben. Und vielleicht ist ja auch für euch was dabei.
Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hühnscheid und Florian Högerle.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.